Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Demokratiefeindlichkeit im Klassenzimmer. Das ist der Übertitel dieser dreiteiligen Reihe in Zeit für Politik. Mit unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern wollen wir Wege finden, auf antidemokratische Kommentare und Handlungen im Schulalltag richtig zu reagieren. Unsere Leitfragen dabei sind: Wie erkenne ich das Problem? Wie verhindere ich eine weitere Radikalisierung? Und was tun, wenn's brennt? In der ersten Folge haben wir das Themenfeld Rechtsextremismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit besprochen. Den Link zum Gespräch mit Professor Dr. Rico Behrens finden Sie in den Shownotes. In dieser Folge widmen wir uns dem Themenfeld Islamismus, religiös begründeten Extremismus. Unsere Gesprächspartnerin ist Politikwissenschaftlerin, wissenschaftliche Referentin und Leiterin der Fachstelle Bayern bei ufug.de. Herzlich willkommen, Daria Arianikow.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Arianikow, bei meiner Recherche über die Präventionsarbeit von ufug bin ich bei YouTube erstmal auf ein Video gestoßen, das ufug nicht so gut dastehen lässt. Da wird gewarnt, dass die Präventionsarbeit gegen religiös begründeten Extremismus als Stigmatisierung von Muslimen und ihrer religiösen Praxis zu verstehen sein sollte. Passiert Ihnen das häufiger?
Dass die Thematisierung von Extremismus als stigmatisierend aufgefasst wird?
Das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns ab und an in Fortbildungen begegnet. Und gleichzeitig ist es aber auch ein sehr aktuelles und sehr wichtiges Thema, was Pädagoginnen und Pädagogen tagtäglich in ihrer Praxis im Schulalltag, im Klassenzimmer begegnet. Und deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen, möglichst so darüber zu sprechen, dass wir keine Diskriminierungen reproduzieren. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr wichtig, über diese Themen zu sprechen.
Diese Themen sind?
Wir bewegen uns besonders in dem Feld Islam, Islamismus und Diskriminierung gegenüber Musliminnen und Muslimen.
Das sind reale Erfahrungen. Auf der einen Seite die Wahrnehmung, dass man stigmatisiert wird als Muslim, Muslima. Auf der anderen Seite aber auch die Realität, dass es so etwas gibt wie einen islamistischen Extremismus.
Genau, es gibt auf jeden Fall eine bestimmte Wahrnehmung des Islams, der als einzig mögliche und wahre angesehen und propagiert wird. Und in diesem Fall sprechen wir dann von Islamismus. Er zeigt sich darin, dass Druck auf andere ausgeübt wird und es kann bis hin zu Gewaltbereitschaft gehen. Und diese Themen Islamismus und die Diskriminierung von Musliminnen oder auch Menschen, die als muslimisch gelesen werden, die hängen sehr stark miteinander zusammen. Das sieht man daran, dass islamistische Akteure auf Social Media sehr viel über dieses Thema sprechen. Und da stellt sich die Frage, wer könnte denn noch ein Gegenangebot zu diesen problematischen, zu diesen hochproblematischen Akteuren auf Social Media darstellen?
Ja, dass das Video problematisch war, ich habe es nicht gesagt, aber dieser erste Klick hat mich dann zwei Klicks weiter dahin geführt, dass mir erzählt wurde, dass die Beteiligung an demokratischen Wahlen islamrechtlich verboten sei. Also der Weg hin von, wir werden stigmatisiert, deswegen, weil man über islamistischen Extremismus spricht, geht dann gleich dahin, Demokratie wird abgelehnt.
Genau, das ist so ein ganz bekanntes, übliches Narrativ von islamistischen Akteuren auf Social Media. Das ist natürlich ganz klar demokratiefeindlich. Und das ist ein Beispiel, an dem man einfach sieht, wie problematisch diese Kanäle sind.
Es wird erst in die Lebensrealität oder in die realen Diskriminierungserfahrungen eingegriffen. Und dann gibt es Vorschriften. Also zuerst, ich verstehe dich oder wir stellen uns schützend vor dich und im nächsten Schritt, hier sind unsere Vorschriften, halte dich daran. Warum sind denn Vorschriften so beliebt anscheinend?
Jugendliche haben viele Fragen, wenn sie sich gerade in einer Identitätsfindungsphase befinden. Und viele dieser islamistischen Akteure arbeiten mit so einem Frage-Antwort-Format. Da kann man dann in einer Fragerunde eine Frage stellen zur Lebenspraxis. Was darf ich und was darf ich nicht im Rahmen meiner Religion? Und diese Akteure bieten dann vermeintlich einfache Antworten, sowohl auf lebensweltliche Fragen als auch auf sehr komplexe politische Fragen. Und dieses Schwarz-Weiß-Narrativ und dieses Gut versus Böse, so wie eben in dem Beispiel Demokratie sei böse, das ist so ein Feindbild, was geschaffen wird und worüber geredet werden muss.
Und dem entgegensteht die offene demokratische Gesellschaft, die gar nicht so viele Regeln hat, die eigentlich ja nur sagt, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Religionsfreiheit, du darfst dich frei entfalten, lebe hier einfach und schränke andere nicht ein. Ist da dieses Spannungsfeld auch in gewisser Weise auf der einen Seite die große Freiheit und auf der anderen Seite die klaren Regeln, die vorgeben, wie ein richtiges Leben funktioniert?
Ja, und die Frage, die da drüber steht, ist, wie wollen wir leben? Das ist im Übrigen der Titel unseres Workshop-Programms, mit dem wir in Schulklassen reingehen und mit Schülerinnen und Schülern über Themen sprechen, die sie beschäftigen und sich genau um diese Frage drehen. Wie wollen wir eigentlich zusammen leben? Die Themen in unseren Workshops, die gehen von Glaube, Diskriminierung, Verschwörungserzählung oder auch Geschlechterrollen. Das sind all diese Themen, die Schüler und Schüler sehr bewegt und die oft auch im Schulalltag einfach zu kurz kommen. Und da ist es einfach super, Gesprächsräume zu schaffen, um mit Jugendlichen über all diese Themen zu sprechen. Weil, wie gesagt, wenn wir nicht mit ihnen darüber sprechen, dann kommen andere Akteure, die diese Themen aufgreifen werden.
Dann richtet sich das aber gar nicht so tendenziell nur an Musliminnen und Muslime.
Genau, wir bei UFUX sind tätig im Bereich der universellen Prävention. Das bedeutet, wir arbeiten mit allen Schülerinnen und Schülern und auch mit Fachkräften, die wiederum mit allen Schülerinnen und Schülern arbeiten. Das unterscheidet uns von der Sekundarprävention oder auch der klassischen Deradikalisierungsarbeit. Das sind auch wichtige Bestandteile von Präventionsarbeit. Aber die Mischung macht's. Man braucht alles. Man braucht die Ausstiegsarbeit, die Deradikalisierungsarbeit, aber auch die universelle Prävention, in der wir mit allen Schülerinnen und Schülern arbeiten, ist ein wichtiger Bestandteil von Islamismusprävention.
Also in der Islamismusprävention sprechen wir ja auch schon wieder über Islamismus. Wie ist es dann, wenn man in so ein Gespräch geht? Wie wichtig ist da eine sensible Wortwahl, damit man nicht erstmal Mauern aufbaut, die danach sehr schwierig wieder abzubauen sind?
Also an allererster Stelle ist die Bindung wichtig, denn Bindung kommt vor Bildung. Und wenn ich eine gute Bindung habe zu meinen Schülerinnen und Schülern, dann ist es auch einfacher, mit ihnen ins Gespräch zu kommen über Themen, die sie belasten und die ihnen auch gleichzeitig sehr wichtig sind. Und dann ist es auf jeden Fall gut, wenn man eine Sensibilität hat für Diskriminierungserfahrungen und auch gut die breite Palette von Diskriminierungen, die uns heutzutage im Klassenzimmer begegnen, wenn man gut darin ist, diese zu erkennen und zu benennen und dann auch eine klare Linie zu ziehen, wenn abwertende, diskriminierende Aussagen getätigt werden und natürlich auch demokratiefeindliche Aussagen.
Jetzt kann man ja immer dann mit der Religionsfreiheit argumentieren. Wo ist dieser klare Cut zwischen freier Ausübung der eigenen Religion und demokratiefeindlichen Tendenzen bzw. extremistischen Tendenzen, die darauf abzielen, diese Gesellschaft, wie sie ist, abzuschaffen?
Also eine Linie, die man auf jeden Fall ziehen kann, ist beim absoluten Wahrheitsanspruch, weil das ist das, was islamistische Akteure oft so darstellen, als gäbe es die eine Auslegung vom Islam, die die einzig wahre und die einzig richtige ist. Und das ist nicht so. Und das kann man auch auf alle anderen Religionen übertragen. Jeder hat für sich ein anderes Religionsverständnis. Und darüber kann man sprechen. Und darüber ist es auch total wichtig, darüber zu sprechen.
Wie erkennt man das denn? Was haben denn islamistische Ansprachen gemeinsam?
Also Aspekte, die sich in allen Ansprachen immer wieder finden lassen. Zum einen die Gemeinschaft, die Gerechtigkeit, der Gehorsam, ein absoluter Wahrheitsanspruch und sehr viel Wissen über den Islam. Und all das können erst einmal auch total normale Interessen und Bedürfnisse von jungen Menschen sein.
Aber wo tauchen dann diese problematischen Tendenzen auf? Also woran erkennt man die denn?
Besonders problematisch wird es auch dann, wenn abwertende Aussagen getätigt werden und diese dann religiös begründet werden. Das ist auch so ein klassisches Anzeichen von einer möglichen Ideologisierung. Wir sprechen immer gerne von diesem Begriff, weil die Ideologisierung ja besagt, dass es eine bestimmte Weltanschauung gibt, die die Lösung für alle gesellschaftlichen Probleme hat. Und damit verknüpft sind auch oft Feindbilder. Und im islamistischen Spektrum reden wir da auf jeden Fall von frauenfeindlichen, antisemitischen und natürlich auch demokratiefeindlichen Stereotypen. Und darüber muss gesprochen werden. Und auch über die religiös begründete Abwertung. Das ist etwas, was einem im Klassenzimmer oft begegnet, wenn Jugendliche etwas sagen, was ganz klar eine diskriminierende, eine abwertende Aussage ist und diese dann religiös begründen. Und das sind oft die Momente, wo Pädagoginnen und Pädagogen so Berührungsängste haben, weil sie meinen, oh nein, ich kenne mich ja mit dem Islam gar nicht aus. Stimmt das? Sagt der Islam das wirklich? Und begehen dann oft den Fehler, dass sie dann nicht ins Gespräch gehen, weil sie meinen, ihnen fehlt das Wissen. Und wir von UFUG versuchen auch ganz viel, die Pädagoginnen eigentlich darin zu bestärken, dass sie schon die Skills haben, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und dass man sich nicht abschrecken lassen sollte, nur weil jemand etwas religiös begründet. Weil eine Abwertung ist immer noch eine Abwertung und sollte als solche auch markiert werden.
Das ist so eine grundsätzliche Frage, die auch immer mit Verschwörungstheorien und Codes kommt. Wie viel Wissen braucht es? Und es gibt ja auch Verschwörungstheorien, die über diesen religiösen Bereich auch verbreitet werden, die da auch mit reinspielen. Stichwort Antisemitismus.
Es ist auf jeden Fall gut, sich mit diesen Themen auszukennen. Oder vielleicht ist es gut, an der Schule Personen zu haben, die sich vielleicht besonders gut mit diesem Thema auskennen, die man dann mit einbeziehen kann in ein Gespräch, wenn man merkt, okay, da ist ein Schüler, eine Schülerin, die sich gerade in einem Hinwendungsprozess befindet, die irgendwie sich zurückzieht, isoliert, einen total neuen Freundeskreis hat oder sich aus dem bestehenden Freundeskreis zurückzieht. Und wenn man diese Verhaltensänderung wahrnimmt, dann sollte man immer versuchen, mit der Person ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen. Denn diese Prozesse, diese Veränderungsprozesse, sie sind eine Gefahr, aber sie sind auch eine Chance. Das sind die Momente, wo man besonders gut mit den Jugendlichen darüber reden kann, was sie eigentlich gerade beschäftigt. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, wenn das nicht in einem pädagogischen Kontext passiert, dann kann das eben auch auf Social Media passieren.
Mit Hinwendungsprozess, was ist darunter zu verstehen? Ein Hinwendungsprozess zur eigenen Religiosität?
Möglicherweise aber auch ein Hinwendungsprozess zu einer extrem radikalen Gruppierung. Und um das herauszufinden, in welche Richtung geht es eigentlich gerade, ist es total wichtig, da mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Weil diese Merkmale, die ich eben beschrieben habe, sie können ein Warnsignal sein, sie müssen es aber nicht. Sie können auch eine total normale Form von Pubertät sein. Denn wir wissen, das ist einfach ein schwieriges Alter, Identitätsfindung. Das ist ein nicht sehr einfacher Prozess, aber Schule kann Jugendliche darin unterstützen.
Trotzdem erscheint ja immer das Horrorszenario im eigenen Kopf. Deswegen, weil wenn wir über extremistischen Islam sprechen oder islamistischen Extremismus, ist immer das Horrorszenario des Terroranschlags, dessen, was die Medien bestimmt und das auch ein bisschen das Bild des Islams natürlich auch ein bisschen eintrübt. Wir hatten die sensible Wortwahl, aber auch wie sensibel ist es? Weil man möchte einem jungen Menschen, der vielleicht gerade dabei ist, sich seiner Religion zuzuwenden und das auszuprobieren und das kennenzulernen, nicht gleich als den nächsten Terroristen ansehen, beziehungsweise ihm das Gefühl geben, dass er das automatisch ist.
Man sollte auf jeden Fall nicht die religiöse Praxis an sich problematisieren, denn dass Jugendliche sich ihrer Religion oder einer neuen Religion hinwenden, kann total normal sein. Es kann aber auch ein Warnsignal sein. Und sie in diesem Prozess zu begleiten, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Es ist eine Chance. Und man kann Jugendliche zum Beispiel darin unterstützen, dass man mit ihnen darüber redet, woher beziehen sie ihr Wissen über den Islam. Denn das ist ein Warnsignal, wenn ein Jugendlicher sein komplettes Wissen über seine Religion ausschließlich über Social Media hat. Und da zum Beispiel Religionsunterricht, es gibt ja hier in Bayern auch viele Schulen, wo es muslimischen Religionsunterricht gibt, der eine super Ressource sein kann für Jugendliche, die sich anfangen, für diese Religion zu interessieren. Oder auch in Kontakt kommen mit anderen Jugendlichen, die gerade sich der Religion hinwenden. Denn dieses vielfältige Religionsverständnis, also ein Religionsverständnis, das sich aus vielen Begegnungen, Quellen, Ressourcen zusammensetzt, das ist eins, das stark ist gegenüber möglicher Radikalisierung.
Gut, jetzt gehen wir aber mal davon aus, eine Lehrkraft hat ein ungutes Gefühl. Einfach aus den persönlichen Gesprächen oder beziehungsweise aus dem Umgang im Unterricht hat das ungute Gefühl, traut sich nicht richtig damit rauszurücken. Deswegen, weil die Sorge ist, werde ich hier als vielleicht sogar diskriminierend, tendenziell rassistisch wahrgenommen. Wie kann ich jetzt durch dieses Minenfeld kommen der möglichen Vorwürfe, dass ich jemanden schon in eine Ecke dränge, in der er noch gar nicht ist und ihn vielleicht sogar noch weiter dahin dränge. Wie kann man im Raum Schule denn da vernünftig oder vorsichtig agieren, ohne sich persönlichen Angriffen vielleicht auch aus dem Elternhaus ausgesetzt zu sehen?
Also ich glaube, es ist grundsätzlich immer gut, auf sein Bauchgefühl zu hören, denn die Pädagoginnen und Pädagogen sind ja diejenigen, die ihre Schülerinnen und Schüler sehr gut kennen. Und wenn da irgendwie ein Gefühl besteht, dass das gerade irgendwie in eine nicht so gute Richtung geht, dann sollte man das ernst nehmen und natürlich den Kontakt suchen. Aber wenn man da auch eine bestimmte Unsicherheit hat, wie man da vorgehen soll, dann kann man sich auf jeden Fall auch erstmal bei einer Beratungsstelle Hilfe suchen. Also wir bei UFUG in der Fachstelle Bayern machen auch Beratung zum pädagogischen Umgang mit diesen konkreten Fällen, weil die Themen, in denen sich das bemerkbar macht, sind sehr vielfältig. Also wir bekommen Anfragen rund um Schwimmunterricht, Sexualkundeunterricht, Kopftuch tragen, beten. Und das kann im Einzelfall schon sehr überfordernd sein, wenn man vorher noch nie mit diesen Themen in Kontakt gekommen ist. Und dann ist es auf jeden Fall gut, in der Beratungsstelle anzurufen. Wir können dann unter Umständen auch an unsere Kolleginnen von der Sekundarprävention verweisen, wenn es sich tatsächlich um einen Fall handelt, wo schon eine, ja, wo man genauer hinschauen sollte. Und dann darüber hinaus ist es eigentlich immer gut, das Gespräch zu suchen, in Kontakt zu kommen.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass jemand sich sicher fühlt, aber es können ja trotzdem Fehler passieren. Was wären so klassische Fehler auf dem Weg, hier aktiv zu werden? Gibt es sozusagen Stolpersteine, die auch zu Problematiken führen können?
Ich glaube, der größte Fehler, der passieren kann, ist, dass man zu schnell pauschal auf Extremismus schließt und dem Schüler oder der Schülerin mit diesem Vorwurf entgegentritt. Das kann sehr verletzend sein, das kann Diskriminierungserfahrungen von Jugendlichen triggern und deswegen ist es immer gut, eine offene Haltung zu haben und neugierig zu sein und offen zu sein und dem Schüler oder der Schülerin möglichst ja offen begegnen.
Ein Faktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben, die Geschlechterverhältnisse, die auch in so einem totalitären Wahrheitsanspruch vermittelt werden, die ja von muslimischen Jungs genauso wie von muslimischen Mädchen einfach verinnerlicht werden können. Wie kann man denn über sowas doch ganz Persönliches sprechen, wie das eigene, die eigene Geschlechtswahrnehmung und die eigene Bedeutung des persönlichen Geschlechts in der Gesellschaft?
Das ist ein total wichtiges Thema, was auch oft im Schulalltag leider zu kurz kommt und was Jugendlichen in ihrer Identitätsfindungsphase sehr beschäftigt. Und auch das ist ein Thema, was von islamistischen Akteuren aufgegriffen wird. Interessanterweise richten sich die meisten Videos eher an ein männliches Publikum. Es gibt aber auch Videos, die sich explizit an ein weibliches, muslimisches, junges Publikum richten. Die sind alle problematisch, aber sie sind sehr unterschiedlich von ihrer Themensetzung und von ihrer Herangehensweise. Und gleichzeitig sind sie auch wiederum nicht so unterschiedlich, weil es dann auch wieder viele Überschneidungen gibt, wenn wir jetzt über die problematischen Aspekte sprechen. Aber darin sieht man auf jeden Fall auch, wie sehr Jugendliche dieses Thema beschäftigt.
Jetzt würde man bei jungen Frauen wahrscheinlich als erstes reagieren, wenn ein junges Mädchen mit Kopftuch in die Schule kommt. Die ganze Kopftuchdebatte ist sehr aufgeheizt worden und führt wahrscheinlich ganz schnell zu einer neuen Identität und die gleich angegriffen wird, wobei manche junge Frauen das einfach auch für sich selber als Teil ihrer Identität und ihrer Wahrnehmung annehmen und sie trotzdem eher sogar sich dem Extremismus oder dem Radikalisierungsvorwurf unterworfen sehen, deswegen, weil sie sehr antifeministisch handeln oder es ihnen vorgeworfen wird.
Ja, also die Gründe, aus denen sich Frauen dazu entscheiden, ein Kopftuch zu tragen, sind sehr vielfältig. Und das ist etwas, was man im Hinterkopf haben kann, wenn man zum Beispiel eine Schülerin hat, die nach den Sommerferien neu mit Kopftuch in die Schule kommt. Und wie bei vielen anderen Sachen, über die wir gesprochen haben, das kann ein Warnsignal sein oder etwas, wo man vielleicht hinschauen könnte. Das muss es aber auch nicht. Das kann auch die ganz normale Hinwendung zur Religiosität sein.
Es gibt ja auch muslimische Influencerinnen, die nicht extremistisch oder islamistisch unterwegs sind und die trotzdem für ihr Recht, ein Kopftuch zu tragen, einstehen.
Auf jeden Fall. Das Kopftuch ist leider ein Merkmal, aufgrund dessen viele junge Frauen Diskriminierungserfahrungen machen in ihrem Alltag. Und an dieser Stelle ist es auch total wichtig, noch zu erwähnen, weil wir heute so viel über islamistische Akteure auf Social Media gesprochen haben, die Themen ansprechen, die für muslimische Jugendliche interessant sind. Nicht jeder Content auf Social Media, der für ein junges muslimisches Publikum gemacht wird, ist problematisch oder radikal oder extremistisch. Es gibt vielen Content, der total unproblematisch und auch wichtig ist. Und den Unterschied zu erkennen, das ist das, was Jugendliche mithilfe von Medienkompetenz lernen können.
Eine große Sorge kann ja auch sein, dass es nicht nur bei einem Schüler oder einer Schülerin bleibt, sondern dass sich so eine gewisse Ideologie auch innerhalb der Schule verbreitet und es ein grassierenderes Problem wird. Wie kann man da, auch wenn es klassenübergreifend ist, vielleicht reagieren?
Provokationen können Gesprächsanlässe sein. Wenn provozierende Aussagen im Schulalltag fallen, dann ist das eine super Gelegenheit, um das als Aufhänger zu nehmen und in der Gruppe darüber ins Gespräch zu kommen. Das, was man dabei beachten muss, ist, dass man Betroffene schützt. Natürlich, wenn eine queerfeindliche Aussage getätigt wurde, und bei Queerfeindlichkeit sprechen wir über eine Diskriminierungsform, die oft auch sehr unsichtbar ist, muss man sich bemühen, möglichst keine Betroffenen in diesem Raum, in diesem Gesprächsraum mit drin zu haben. Aber grundsätzlich ist das immer super, wenn man das dann als Angebot nimmt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist eine große Herausforderung, die Betroffenen gleichzeitig zu schützen. Und da gibt es keine einfache Antwort. Aber wenn das etwas ist, wo sich Fachkräfte darum bemühen, dann bin ich mir sicher, dass man dann, oder auch, das kann ich einfach aus unserer Erfahrung sagen, dass Pädagoginnen und Pädagogen da wahnsinnig gut Gesprächsräume geschaffen haben.
Was sind denn diese Hinweise, wo es problematisch wird? Wir haben Queerfeindlichkeit, wir hatten schon kurz angesprochen Demokratiefeindlichkeit, Ablehnung demokratischer Wahlen, Wahrheitsanspruch, auch Antisemitismus. Gibt es noch mehr oder gibt es da eine gewisse Erzählform, die auffallen könnte? Weil es sind ja auch alles Tendenzen, die auch aus anderen Extremismen oder beziehungsweise extremistischen Tendenzen, radikalen Tendenzen hervorkommen können.
Ja, da sprechen wir von den sogenannten Brückennarrativen, also ideologische Überschneidungen und Schnittpunkte zwischen extremen Gruppierungen. Und wie Sie ja eben schon gesagt haben, diese Konstruktion von den Feindbildern ist erstaunlich ähnlich. Und ich glaube, die wichtigsten haben wir schon genannt. Und gleichzeitig sind diese Bewegungen auch sehr im Wandel. Und deswegen sollte man immer wachsam sein, wenn neue abwertende Diskriminierungen oder Feindbilder dazukommen. Und darüber muss man sprechen und sie als solche markieren. Also wir sprechen auch immer von den drei A's, wo man definitiv eine rote Linie ziehen muss. Und das ist zum einen eben die Abwertung, über die wir schon viel gesprochen haben, der absolute Wahrheitsanspruch und Antipluralismus, was ja eigentlich auch sehr drinsteckt in Demokratiefeindlichkeit.
Diese drei A's, wie merkt man die?
Also der absolute Wahrheitsanspruch ist zum Beispiel etwas, was man besonders bei den religiös begründeten problematischen Aussagen wiederfindet. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, Thema Ramadan, wenn ein Schüler, der selber fastet, einen anderen Schüler angreift oder abwertet und sagt, du bist ein schlechter Moslem, du kommst in die Hölle, dann ist das ein absoluter Wahrheitsanspruch, weil er sein Religionsverständnis versucht, auf einen anderen Schüler zu übertragen, der vielleicht für sich selber ein total anderes Religionsverständnis hat. Und da muss man intervenieren. Und gleichzeitig kann man sich an dieser Stelle aber auch fragen, was ist eigentlich das Thema hinter dem Thema? Wir haben mal über dieses Beispiel in einer Fortbildung gesprochen und all die verschiedenen Ebenen und Aspekte durchdiskutiert, die man an so einem Fall besprechen kann. Und dann hat eine Lehrerin am Ende des Tages gesagt, ja, jetzt musste sie irgendwie an ihre eigene Tochter denken. Als sie so 14 Jahre alt war, ist sie Vegetarierin geworden und hat die ersten 2 Wochen am Küchentisch immer die komplette Familie als Mörder beschimpft. Und das ist so ein schönes Beispiel, weil das so die Parallelen zeigt zwischen diesen Themen. Weil man kann sich ja fragen, okay, was steckt da eigentlich dahinter? Und in beiden Fällen steckt eine moralische Überlegenheit dahinter. Oder ein sich schon sehr erwachsen fühlen und den anderen auch zeigen, dass man etwas schon besser macht als alle anderen. Und mit dieser Brille kann man, glaube ich, zum einen mit weniger Berührungsängste an diese Situation rangehen und auch mehr Verständnis haben, woher das vielleicht kommt, diese natürlich erstmal sehr problematische Aussage, aber was kann denn noch dahinter stecken?
Also im Endeffekt, Schülerinnen und Schüler sind, egal welcher Religion oder in welchem Hinwendungsprozess, eigentlich immer noch Schülerinnen und Schüler, die mal radikale Vegetarier oder Veganer werden, mal sich radikaler der Religion zuwenden. Das heißt aber nicht, dass nicht noch ein Weg zurück zu finden ist.
Auf jeden Fall. Oder dass der Weg dahin gar nicht erst eingeschlagen wird. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sprechen von Hinwendungsprozessen. Das heißt, wir bemerken, dass ein Schüler, eine Schülerin sich verändert und manches deutet darauf hin, dass es vielleicht in Richtung einer religiös begründeten Radikalisierung sein könnte. Und wenn man diese Merkmale nicht ignoriert und auch nicht reflexartig auf Extremismus schließt, sondern dem Schüler oder der Schülerin begegnet und Gesprächsräume schafft, dann kann das auch noch sein, dass es gar nicht erst in diese Richtung geht, sondern in die Richtung, die total unproblematisch ist.
Was auch mal verwunderlich ist für viele Menschen, ist die Konvertiten sozusagen, Schülerinnen und Schüler, die sich plötzlich dem Islam zuwenden, vielleicht auch beeinflusst durch die Social Media. Wie groß ist dieser Faktor oder wie häufig tritt der auf?
Wir erhalten viele Beratungsanfragen auch zu diesem Thema. Wie gehe ich damit um, wenn ein Schüler oder eine Schülerin, die eigentlich gar keine Berührungspunkte zu diesem hat, wo die Familie selber gar nicht religiös und schon gar nicht muslimisch ist, wie gehe ich damit um, wenn diese jugendliche Person sich dem Islam zuwendet? Und die zweite Frage, kann das ein Warnsignal für eine mögliche Radikalisierung sein? Ja, das kann es sein und es muss es nicht. Und das ist schwierig, damit manchmal umzugehen, sowohl für die Familie als auch für die Lehrkräfte, die damit in Berührung kommen. Und ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist, dass die religiöse Praxis an sich nicht zu problematisieren und auch den Prozess der religiösen Findung. Jugendliche sind in Deutschland ab 14 Jahren religionsmündig. Sie können sich ihre Religion selber aussuchen. Und daher ist es natürlich wichtig, Grenzen zu ziehen in der Schule. Wie können wir unterstützen und was können wir ermöglichen und was können wir nicht ermöglichen? Und auch da sind wieder die Gesprächsräume sehr wichtig, um mit den Jugendlichen darüber zu sprechen. Und was ich vorhin eben schon gesagt habe, sicherzustellen, dass das Religionsverständnis sich aus möglichst vielen Ressourcen zusammensetzt und aus möglichst vielen Quellen zusammenkommt. Und ja, und da einfach mit einer Neugierde und einer Offenheit an die Schülerinnen rangehen und mit ihnen darüber sprechen. Es kann natürlich sein, dass dahinter auch ein Thema steckt, was die Person vielleicht gerade belastet, was der Auslöser gewesen ist für eine Konversation. Das muss es aber nicht. Und diese offene Haltung ist, glaube ich, sehr zentral im Umgang.
Im Endeffekt kommen wir aber trotzdem wieder immer zurück. Der Zugang ist nicht über andere Menschen meistens, sondern über soziale Medien. Welche Themen werden denn da angesprochen?
Ja, es werden tagesaktuelle politische Themen angesprochen, es werden lebensweltliche Themen angesprochen, also Themen, die den Jugendlichen in ihrem Alltag begegnet, Schule, Sport, Freizeit. Viele von diesen Videos, wenn man sich die so anschaut, wirken im ersten Moment total unproblematisch oder es ist tatsächlich nur ein sehr kleiner Teil von diesem Video problematisch. Das Schwierige ist aber, dass wenn man einmal in diesem Algorithmus drin steckt, werden einem immer mehr solche Videos angezeigt, wo die Inhalte dann bis hin zu sehr radikaler Demokratiefeindlichkeit gehen. Und die Ästhetik von diesen Videos ist erstmal sehr unauffällig, weil sie sind sehr gut darin, so eine jugendkulturaffine Darstellung hinzubekommen, wo Jugendliche einfach hängen bleiben. Also die Akteure tragen oft so Hoodies und so Hip-Hop-Klamotten, die wir so aus Videos aus dieser Ecke kennen. Viele Videos haben auch so einen Infotainment-Charakter, wo einem interessante Infos über den Sport erzählt werden, den der Jugendliche oder die Jugendliche gerade interessant finden. Das heißt, oft als Elternteil oder als Pädagogin, wenn man an so Videos vorbeiläuft oder die irgendwie sieht auf dem Display von einem Schüler oder einer Schülerin, das würde gar nicht sofort auffallen, dass wir hier einen hochproblematischen Akteur auf Social Media haben. Und deswegen ist es so wichtig, mit den SchülerInnen genau darüber zu sprechen, hey, was hast du da eigentlich gesehen, worum ging's und was fandest du daran interessant?
Und die Gefahr, über die wir ja trotz allem reden, ist ja dann weg von nur lebensweltlichem Blabla, sage ich jetzt mal, oder einfachen Antworten auf komplexere Fragen hin zu wirklichen, vielleicht sogar Kontakten zu Terrorgruppen, Extremistinnen, Extremisten, die ein ganz anderes Ziel damit verfolgen, über den Islam zu reden, nämlich vielleicht sogar zu rekrutieren.
Die sind nicht doof, weil wenn sie so klare Gewaltaufrufe machen würden, würden diese Videos gesperrt werden. Und die sind sehr gut darin, sich genau in diesem Spektrum zu bewegen, wo das, was sie sagen, sehr problematisch ist, aber nicht so problematisch, dass es gesperrt wird. Und deswegen ist Medienkompetenz an dieser Stelle so ein wichtiger Faktor, weil das muss man erkennen können. Und Jugendliche müssen das erkennen können, warum das gerade eine Aussage ist, die nicht so gut ist, die zum Beispiel eine Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft fordert. Und die
vielleicht sogar eine komplette Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft.
Das auf jeden Fall auch. Und wegen den Gewaltaufrufen, die sind eher sehr subtil. Sie sind drin, aber zwischen den Zeilen. Und das zu erkennen, ist oft nicht so einfach.
Was tun, wenn es brennt? Das Bauchgefühl ist übergroß. Es scheint wirklich etwas im Argen zu sein. Gesprächsräume öffnen ist vielleicht nicht mehr ganz die richtige Lösung. Deswegen, weil dieses Gespräch verweigert wurde oder die Schülerin, der Schüler gar nicht mehr zur Schule kommt. Gibt es da Anlaufstellen?
Natürlich, bei wiederholten und klaren Anzeichen einer Radikalisierung sollten auf jeden Fall Stellen außerhalb der Schule kontaktiert werden. Oder auch im Zweifel Polizei oder Sicherheitsbehörden. Und die können dann auch immer noch sagen, dass das noch nicht ein Fall für sie ist. Aber im Zweifel sollte man immer diese Stellen kontaktieren und sich eine Einschätzung holen.
Dann sagen wir danke für dieses Gespräch und die interessanten Einblicke. Und wir bedanken uns auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.